Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute am 16. Oktober 2017, am Abend eines unglaublich leuchtenden Herbsttages, ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich danke für Ihr Kommen. Wir freuen uns über das enorme Interesse am Thema dieses Abends, der schon seit einigen Tagen ausgebucht ist. Es geht um die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein. Und Anlass für dieses Thema ist dieses Buch Freunde fürs Leben. Und ich freue mich sehr, dass die Autorin des Buches, Frau Dr. Melanie Wolfers, heute unser Gast ist. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Wir haben uns vorgenommen, das Thema Selbstfreundschaft im folgenden Gespräch zu erkunden. Dabei werden Sie sehen, das Thema klingt beim ersten Hören harmlos und leicht, so als wäre es ganz selbstverständlich, mit sich befreundet zu sein. Aber das Thema hat es in sich, denn offenbar ist es gar nicht so leicht, mit sich selbst befreundet zu sein. Und es ist sehr herausfordernd, denn es gibt viele Hindernisse und Stolpersteine. Und so möchte ich zu Beginn Sie fragen, Frau Dr. Wolfers, was waren für Sie denn einige Gründe, dass dieses Thema für Sie so wichtig geworden ist, dass Sie darüber ein Buch geschrieben haben?
Es sind vielleicht so drei wesentliche Motivationsquellen. Eine ist meine Arbeit. Ich bin seit 17 Jahren in der Seelsorge und Beratung tätig. Und dort ist mir zunehmend aufgefallen, dass wir Menschen uns recht häufig im Weg stehen, ein Bein stellen. Also es kann der sehr scharfe innere Kritiker sein, der kein gutes Haar an einem lässt, wenn es um das eigene Aussehen geht. Es kann die Angst sein, Erwartungen anderer zu enttäuschen. Ich erinnere mich da an einen jungen Mann, der einfach sich nicht getraut hat. Also ich bin insbesondere mit jungen Erwachsenen in meinem Beruf zusammen und arbeite mit ihnen und für viele Gespräche. Ein junger Mann, der sich eigentlich nicht getraut hat, wirklich dem, was er tun will, zu folgen, sondern um Erwartungen von wichtigen Bezugspersonen nicht zu enttäuschen, einfach einen Beruf gewählt hat, um einen Betrieb zu übernehmen und in der Familie. Und so diese Angst, Erwartungen zu enttäuschen, die davor, die ihn davon abgehalten hat, wahrzunehmen und umzusetzen, was ihm eigentlich wirklich, wirklich wichtig ist. Also so Momente, die deutlich machen, und das ist mir in vielen Gesprächen aufgefallen, dass wir einerseits lebenslang in unserer eigenen Gesellschaft verbringen und wir von daher eigentlich davon auch ausgehen könnten, Mensch, wir schauen, dass wir uns in unserer eigenen Gesellschaft wohlfühlen, aber doch uns häufig eher mit Gleichgültigkeit begegnen oder abwertend. Und das ist so ein wesentlicher Punkt für mich, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich Leute in Begleitung, in Beratung, in Kursen gute Fragen stellen, dass die mehr in Tuchfühlung mit sich kommen und mehr ein von innen her bestimmtes Leben führen. Also das ist ein erster wichtiger Punkt, meine Arbeit in Seelsorge und Beratung. Ein zweiter wichtiger Motor war, dass ich vor diesem Buch ein anderes Buch geschrieben habe über die Kraft des Vergebens, wie wir die Macht von Kränkung überwinden können und den Ballast loslassen, den wir erlitten haben. Und was mich erstaunt hat, ich habe viele Veranstaltungen dazu gemacht, es ist keine Veranstaltung vorübergegangen, wo ich nicht gefragt worden bin, und was ist, wenn ich mir selber nicht vergeben kann? Und da wurde ich darauf aufmerksam, häufig gehen wir mit anderen gnädiger um als mit uns selbst, auch wenn der Weg der inneren Aussöhnung, Kränkung zu vergeben, ein schwieriger Weg ist. Häufig ist es noch schwieriger, sich selbst und die dunklen Kapitel in der eigenen Lebensgeschichte zu bejahen. Und das wurde dann für mich so ein Thema, wie kann so eine Befreundung mit den dunklen Kapiteln des eigenen Lebens aussehen? Das war so eine Folge wirklich auch aus vielen Begegnungen in Veranstaltungen. Und ein dritter Punkt, ich schreibe kein Buch, wenn ich nicht selber Fragen habe. Und ich lebe mein Leben lang mit mir zusammen. Manchmal fühle ich mich wohl in meiner Haut. Manchmal finde ich es ziemlich anstrengend, ich zu sein. Und von daher lohnt sich die Frage, wie kann es gelingen, dass ich in der Freundschaft mit mir wachse? Ich glaube, das gehört ganz wesentlich zu einem gelingenden Leben, dass wir uns in dieser Kunst üben.
Sie schreiben ja immer wieder auch ganz ehrlich und offen über sich selber, persönlich heißt es dann. Und ich finde das sehr sympathisch, weil man ja oft meint, wenn jemand ein Buch schreibt, dann schreibt sie darüber, weil sie das so gut kann. Und das macht sie eben sympathisch, dass sie sagen, na, auch für mich selber ist ein Thema, auch ich selber kämpfe eigentlich damit, mich anzunehmen.
Ja, genau, einfach da zu wachsen.
Melanie Wolfers, ein paar Worte zu Ihrer Person. Hier im Buch steht Doktor theologisch, also Doktor der Theologie, Magister Phil, geboren 1971, studierte Theologie und Philosophie in Freiburg und München und arbeitete anschließend als Hochschulseelsorgerin in München. 2004 trat sie in den Orden der Salvatorianerinnen in Österreich ein. Seitdem lebt sie in Wien und engagiert sich vielfältig in der Beratungs- und Bildungsarbeit. Also 2004, seit 13 Jahren leben Sie in einem katholischen Orden. Das würde man Ihnen, wenn man Sie von auf der Straße sieht, ja nicht ansehen. Sie haben ja kein
Muss man
Habit.
Auch nicht.
Wie kann man sich das vorstellen, das Leben in einem katholischen Orden? In Ihrem Orden, ganz konkret.
Genau.
Salvatorianerinnen.
Ja. Also, wir leben in einem Haus, in einer Wohnung. Ich lebe mit 5 Mitschwestern zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Tagesrhythmus und gehen unterschiedlichen Berufen nach. Der gemeinsame Tagesrhythmus besteht darin, dass wir morgens gemeinsam mit einem Morgengebet beginnen und dann frühstücken und dann geht jede ihrer Wege. Eine Mitschwester arbeitet, leitet ein OP im Krankenhaus, eine nächste ist pensioniert und arbeitet in der Beratung. Eine dritte leitet eine Schutzwohnung für Frauen, die aus der Zwangsprostitution aussteigen. Und ich bin eben zum einen in der Seelsorge tätig und schreibend und Vorträge gebend. Also ich bin nicht immer in Wien, sondern auch gerne unterwegs. Ja, jeder geht ihrem eigenen Beruf nach und zugleich haben wir eben einen gemeinsamen Lebensrhythmus, der den Rahmen gibt. Und es gehört zu unserem Lebensstil, dass jeder von uns eine persönliche stille Zeit am Tag hat. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Auch ich bin als Ordensfrau nicht davon ausgenommen, von der Beschleunigung unserer Gesellschaft auch mitgerissen zu werden. Und immer wieder so diese Puffer, da erlebe ich auch unseren Rahmen auch als Hilfe, um ein Stück auszusteigen. Dazu gehört jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde Meditationszeit, abends einen Tagesrückblick. Einmal im Monat gehe ich, und das ist jetzt ja gerade in dieser herrlichen Zeit wunderbar im Herbst, für 2 Tage ohne alle elektronischen Geräte. Ich mache mich frei von den elektronischen Nabelschnüren und gehe in die Berge. Bin dann wirklich nur für mich, mit der Bibel, mit der Natur und mit mir. Ja, wir leben ehelos, wir haben eine gemeinsame Kasse. Ich sage immer gerne, wir sind die ersten Kommunisten. Ja, unser Geld geht in eine gemeinsame Kasse, wir leben davon und schauen, welche Sozialprojekte wir damit finanzieren. Und ja, ich glaube, das ist es jetzt erstmal fürs Erste.
Auf jeden Fall, ich wollte das deshalb erwähnen, weil die spirituelle Sichtweise, die spirituelle Lebensweise für Sie sehr wichtig ist, auch beim Thema Selbstfreundschaft. Wir werden sicher darauf noch zu sprechen kommen. Ich möchte zunächst eine erste, noch sehr allgemeine Annäherung an das Thema Selbstfreundschaft machen. In welche Richtung geht denn Selbstfreundschaft, ganz allgemein gesprochen?
In welche Richtung geht Selbstfreundschaft?
Hat sie eine Parallele mit einer Freundschaft, die man sonst hat, mit einer Freundin, mit einem Freund, also mit einer Beziehung, die man mit jemandem anderen lebt.
Das finde ich das Produktive an dem Bild. Also wenn ich jetzt hier so in die Runde fragen würde, was stellen Sie sich unter einem echten Freund oder einer guten Freundin vor, da könnte jeder ganz viel erzählen. Und es gibt ungemein viele Parallelen und das finde ich auch das Anregende an dieser Analogie, Selbstfreundschaft, eben immer wieder die Brücke zu schlagen von Freundschaft zur Selbstfreundschaft. Was ist eine gute Freundin? Eine gute Freundin ist eine Person, die mir zuhört, die mir auf die Beine hilft, wenn das Leben oder ich selbst mir ein Bein gestellt haben. Die sich mit mir freut, wenn mein Leben prall ist und im Fluss sich anspürt. Die mir Fehler nachsieht, aber auch den Mut hat, mich zu kritisieren. Also ein Mensch, auf den ich bauen kann. Und ganz analog lässt sich Freundschaft mit sich selbst auch verstehen. Nämlich, da ist jemand, Selbstfreundschaft ist eigentlich eine Haltung, mit der man sich selbst begegnet. Da ist jemand sich selbst etwas wert. Und in dieser Haltung lässt er sich auf seine Aspekte, auf sein Leben mit seinen verschiedenen Aspekten ein. Auf die Sprache der Gefühle, auf die Signale des Körpers, auf die eigene Größe und Mittelmäßigkeit, auf die Stärken und Grenzen. Also sich einzulassen auf sich selbst mit den verschiedenen Aspekten.
Also ein erstes Merkmal wäre das, was Sie als waches Interesse für die eigene Person beschreiben. Und ich habe mir herausgeschrieben, welche Eigenschaften dieses wache Interesse für die eigene Person haben soll. Es soll ehrlich sein, offen, wohlwollend, verständnisvoll, achtsam, neugierig, aufmerksam, liebevoll, fürsorglich, auch gütig, mild, nachsichtig und verzeihend.
Habe ich das alles geschrieben?
Das sind ja auch über 200 Seiten. Da kommen schon einige Merkmale zusammen.
Aber ich denke, das sind die wesentlichen Haltungen, die doch auch, so würde man doch auch einen Freund bezeichnen. Genau. Er ist aufmerksam und interessiert, aber wohlwollend interessiert. Es gibt ja auch ein Interesse, dass er darauf aus ist, Fehler am anderen aufzudecken, ihn zu blamieren. Aber ein freundschaftliches Interesse ist ein wohlwollendes Interesse. Und das gibt, also nochmal zwischenmenschlich, das gibt den Raum zu wachsen, sich zu entfalten und lebendig zu werden. Und ähnlich, wenn wir uns selber ein solch waches, wohlwollendes Interesse entgegenbringen, kommen wir in Tuchfühlung mit uns selbst und damit wird das Leben ein Stück lebendiger oder es gibt sowas wie eine vibrierende Energie.
Jetzt gibt es das Vorurteil, alles, was mit der eigenen Person, mit der Beschäftigung mit sich selbst zu tun hat, was mit selbst beginnt, dass das eher egoistisch ist oder mit Narzissmus zu tun hat. Aber Selbstfreundschaft hat nichts mit Egoismus oder Narzissmus zu tun.
In der Tat kann man schnell vermuten, das ist jetzt, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft und jetzt kommt dann noch ein Buch über die Kunst, mit sich befreundet zu sein. Jeder ist sich doch eh selbst der Nächste und warum überhaupt noch so ein Buch? Also Narzissten sind nicht Menschen, die mit sich selbst befreundet sind, sondern bringen sich höchstens ein Pseudointeresse entgegen. Sie müssen sich selbst bewundern und idealisieren und scheuen eben gerade auch davor zurück, sich in ihrer ganzen Wirklichkeit zu begegnen. Und Selbstfreundschaft meint eben eine Haltung, wo das Bedürfnis nach Selbstidealisierung auch Stück für Stück abschmelzen kann. Genauso wie das Bedürfnis, das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen und sich kleiner zu machen, als man ist. Diese Tendenz gibt es ja auch. Und jetzt nochmal auf die Frage, ist Selbstfreundschaft Egoismus? In keinster Weise. Erst dort, wo jemand wirklich gut in Beziehung zu sich steht, kann er auch nochmal ganz anders erfüllende Beziehungen mit anderen leben. Also klassischerweise wird da ja zitiert, wurde aber häufig sehr einseitig dann doch interpretiert, also dieses Doppelgebot der Bibel, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Kraft oder die Selbstliebe gibt die Kraft, um auch gut mit und für andere da zu sein. Also die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, vertieft und verstärkt die Ansprechbarkeit für Beziehungen und auch das Gespür, ich bin durch und durch auf Verbundenheit angelegt und angewiesen. Wir sind ja Beziehungswesen, alles wirkliche Leben ist Begegnung.
Etwas, was diesem wachen, ehrlichen, offenen Interesse an der eigenen Person in die Quere kommt, was ziemlich das Gegenteil davon ist, das ist etwas, das heute sehr modern ist, die sogenannte Selbstoptimierung, die uns auf Schritt und Tritt empfohlen, suggeriert, eingeredet wird. Was bedeutet Selbstoptimierung?
Wenn man sich soziologische Studien anschaut, ist das ja eines der Kennzeichen, mit der unsere moderne Gesellschaft charakterisiert wird. Und Selbstoptimierung als ein Kennzeichen unserer Gesellschaft meint wohl, also dass dieses Leistungsprinzip des ökonomischen Denkens, optimiere dich oder du bist raus, dass dieses Leistungsprinzip alle Lebensbereiche geflutet hat. Klar muss man in einem Betrieb gucken, also einfach auch gut dazustehen. Aber es hat alle Lebensbereiche geflutet. Ständig gilt es, an sich zu arbeiten, an der eigenen Figur, am Auftreten, an der Kommunikationsfähigkeit, der Gelassenheit.
Wir müssen immer besser werden,
wir müssen uns verbessern.
Wir sind eigentlich nicht gut genug, so wie wir sind.
Und das ist die Kehrseite des Selbstoptimierungsdrucks oder der Selbstverbesserungsindustrie, wie jemand schreibt. Nämlich dieser Gedanke, optimiere dich oder du bist raus, der hat im Schlepptau das Beste, lässt sich immer noch mal ein Stückchen nach oben schrauben. Das ist ja das Fatale. Alles Beste kann man noch mal denken, ja, aber man kann die Messlatte ja eigentlich noch mal ein Stückchen höher legen. Und damit schraubt sich das Ego-Tuning wie von selbst in die Höhe. Es übt einen immensen Druck aus und hat umgekehrt im Schlepptau das Gefühl, ich genüge nicht. Und deswegen strengt man sich noch mal mehr an. Und deswegen ist es wie in seinem Hamsterrad, in dem man strampelt und kaum mehr rauskommt.
Man bekämpft sich dann auch selber, hat eher eine feindselige Haltung zu sich selber, eben weil es nicht langt, weil es nicht genug ist. Ja. Es könnte und müsste eigentlich anders und besser sein.
Wenn ich vielleicht kurz ein Beispiel erzählen darf. Also eine Studentin rief mich letztens an, hat ein Doppelstudium und also ist jetzt am Promovieren und fragte, du, ich bin am Überlegen, gehe ich jetzt eigentlich nochmal zum zweiten oder dritten Mal, ich weiß es gar nicht mehr genau, nochmal ins Ausland. Und was hilft mir denn, mich richtig zu entscheiden? Weil das wäre ja wichtig für die berufliche Laufbahn und so weiter. Das sind ja wirklich auch Erwartungen, die von außen sehr stark auf einen reinkommen. Und dann fragte sie die kluge Frage, woran merke ich, dass genug genug ist? Und dann sagte sie so, naja klar, auf den Körper achten ist wichtig, aber woran merke ich, dass genug genug ist? Und ich fand das so signifikant. Da meinte ich, du hast gerade eine ganz wichtige Antwort gegeben, nämlich hör doch mal auf deinen Körper. Was sagt der denn? Also schon mal als ein erstes Sprachrohr. Und das ist einfach ein sehr immenser Druck, der häufig Leute gnadenlos mit sich selbst umgehen lässt, ob jung oder alt.
Die Gefahr ist, dass wir uns dabei überfordern und dass wir uns auch verletzen. Also es ist eine Art wie selbstverletzendes Verhalten, habe ich mir gedacht, wenn man so ständig an sich herummacht und herumnörgelt und eigentlich denkt, ich sollte ein anderer, eine andere sein.
Ja, und ich glaube, wenn Sie sich überlegen würden, wenn ein anderer Mensch mit Ihnen, oder ich rede mal von mir, wenn ein anderer Mensch so mit mir umgehen würde, wie ich mit mir manchmal umgehe, hätte ich häufig einfach die Nase voll von der Person. Also würde sagen, also sag mal, du bist, also wie du jetzt mit mir umgehst, wie du jetzt abwertend mich kritisierst, also ich breche das Gespräch ab, rutsche mir den Buckel runter. Ich selbst höre mir aber zu und glaube noch fast jedes böse Wort, das ich mir über mich sage. Also genauso dieses selbstverletzende Verhalten zum Beispiel, wenn der scharfe innere Selbstkritiker sich zu Wort meldet. Mhm.
Ich habe mir gedacht, was heute Selbstoptimierung ist oder für die heutige Generation, trifft ja vielleicht die Jüngeren mehr als die Älteren, das war für uns, für die ältere Generation, das waren oft religiöse Normen, Ziele, Ideale, für die man auch nie genügte und nie gut genug war und auch vieles an sich eigentlich immer ablehnen und bekämpfen musste. Also das sozusagen aus dieser religiösen Form der Selbstoptimierung eine säkulare Form der Selbstoptimierung geworden ist. Ja.
Ich unterstreiche das ganz stark. Und zwar einmal möchte ich es allgemein antworten und dann möchte ich dazu Stellung nehmen, weil ich halte das echt für so zu einem Widerspruch zum Gründungsdokument des christlichen Glaubens zur Bibel. Aber erstmal noch so das Erste, was Sie sagen. Also mir ist mal so der Gedanke gekommen, Luther hat früher sich gefragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und heute, glaube ich, ist eine der großen existenziellen Fragen, wie bekomme ich ein gnädiges Ich und eine gnädige Mitwelt, die nicht permanent noch mal mehr erwartet. Und in der Tat beobachte ich das auch heute noch. Sie sagen, das ist in der älteren Generation, das ist sicher ein Strang, der sich durch viele Jahrhunderte auch zieht. Das Glaube und insbesondere seit der Aufklärung, dass Glaube mit Moral verwechselt wird, mit bestimmten Normen, die zu erfüllen sind und ganz viele Dinge, die nicht getan werden dürfen und dass so Glaube zu einem ganz engen, lebensverneinenden Korsett wird. Und dass man genauso wie Luther gefragt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, wiewohl er da ja eine entscheidende Bekehrungserfahrung dann gemacht hat. Also so dieser Drang, sich zu perfektionieren. Und ich erlebe diesen Druck auch heute noch immer wieder in Kirchen, der Druck, sich vervollkommnen zu müssen. Und das steht im Widerspruch zur Mitte des christlichen Glaubens. Also ich halte das sehr pointiert formuliert für einen praktischen Atheismus, für einen konkret gelebten Unglauben. Dort, wo ich meine, mich selber optimieren oder vervollkommnen zu müssen, lebe ich nicht aus dem, was, eigentlich so das Geheimnis, das so zur Mitte christlicher Spiritualität gehört, dass es ein unverdenkliches Ja gibt, dass ich aus einem Grund herauslebe, der mich trägt und bejaht von innen her. Und das steht wirklich im Widerspruch. Mhm. Und Sie haben vorhin gesagt, eben auch im Blick so auf meine Gemeinschaft, dass das eben sich immer wieder auch da mal im Buch niederschlägt. Im Wort Salvatorianerin steckt Salvator drin, Heiland, Therapeut. Also ich glaube, es ist so untergegangen und das ist so jammerschade, dass der christliche Glaube ein durch und durch befreiender und therapeutischer Glaube ist und nicht einer, der einengen will und klein macht. Aber oft wurde Glaube mit Moral verwechselt oder als Machtausübung missbraucht.
Wir haben uns vorgenommen, sozusagen Diagnose und Therapie zu machen, und hier an dieser Stelle ergibt sich ein erster Hinweis zur Therapie. Eben wenn man erkennt, dass diese Selbstoptimierung eigentlich Selbstablehnung ist, ein innerer Stressor, der krank ist, dann weiß man, dass es statt Selbstoptimierung eher Selbstakzeptanz braucht. Das hat Professor Schubert im letzten Vortrag über Psychoneuroimmunologie gesagt, wie wichtig Selbstakzeptanz ist. Oder Joachim Bauer würde sagen, es braucht Selbstfürsorge, liebevolle Selbstfürsorge. Das sind Schlüsseldimensionen für Resilienz, für innere Stärke, für innere Widerstandskraft. Und Sie fassen diese Therapieempfehlung in dem schönen Satz zusammen: Ich lasse los, was ich glaube, sein zu sollen. Ich lasse los, was ich glaube, sein zu sollen, sein zu müssen, und ich umarme mich, wie ich bin. Finde ich eine sehr schöne grundsätzliche Empfehlung für Selbstfreundschaft.
So als Leuchtturm. Genau. In diese Richtung unterwegs zu sein, ja, weil das Leben verändert.
Ja, ich habe noch einen ähnlichen Satz gefunden von Wladimir Jankelevich, der sagt: Um hier und jetzt jemand zu sein, muss man darauf verzichten, ein anderer, eine andere oder woanders oder später zu sein.
Ja.
Eben, dass wir oft denken, ich müsste jemand anderer zu einer anderen Zeit oder so sein. Und wenn man das bedenkt, dann kommt man eigentlich auf eine ganz zentrale Formel für Selbstfreundschaft, die auch eine Überschrift in Ihrem Buch ist, nämlich, da schreiben Sie, Selbstfreundschaft heißt, ein Ja zu sich selbst zu finden. Selbstfreundschaft heißt, ein Ja zu sich selbst zu finden. Ganz einfach gesagt. Und
eine lebenslange Einladung, es zu tun.
Noch ein Hindernis, das der Selbstfreundschaft im Wege steht, das auch eng mit dem Zeitgeist zusammenhängt, das ist die ständige Aktivität. Man ist ständig mit dem iPhone zum Beispiel beschäftigt. Man liebt den Lärm, die Ablenkung, die Unterhaltung, den Zeitvertreib. Man webt dichte Ereignisteppiche, würde Rüdiger Safranski sagen. Und dann fehlt einfach das Innehalten, das zur Ruhe kommen.
Ja, das scheint mir ein wesentlicher Punkt auch zu sein. Also jetzt eine ganz kleine Anekdote. Ich habe Ihnen heute Morgen eine Mail geschrieben. Ich habe mein Handy vergessen. Ich wäre nicht erreichbar. Ich habe das 3 Leuten geschrieben, weil ich für die erreichbar sein wollte. Und alle 3 haben mir per Mail geantwortet, wie herrlich ohne Handy. Also ich fühlte mich im ersten Moment ein bisschen nackt. So ganz ohne Handy, ohne Anschluss an die Welt, so in etwa. Und dann, ja, wie herrlich. Also so diese... Und das ist für mich jetzt ein Bild. Also dieser ständige Ereignisfluss, der auf uns einströmt und die Rollen, in denen wir stehen, wo wir reagieren müssen etc. Und das ist so durchgetaktet und hat ein so hohes Tempo, dass wir die vielen Dinge, die wir aufnehmen, ja gar nicht verdauen können. Sowohl das Gute nicht, wie das Schwierige nicht. Das Gute rinnt vielleicht ungesehen durch uns hindurch und ist wieder weg. Und das Schlechte drückt uns auf den Magen und irgendwann merkt man es, weil man irgendwelche Probleme hat. Und von daher halte ich, also jetzt auch nochmal zu dieser Analogie der Freundschaft, würde ich gerne in Erinnerung rufen. Mit einem Freund oder einer Freundin möchte ich Zeit verbringen und ich bringe ihr Interesse entgegen. Und wenn 1000 andere Dinge wichtiger werden, als mal zusammen ein Bier zu trinken, spazieren zu gehen oder irgendwas miteinander zu unternehmen, dann beginnt die Freundschaft zu bröckeln. Und ähnlich im Umgang mit sich selbst. Also der regelmäßige Check-in bei sich selbst ist ganz elementar. Weil wenn ich primär im Außen bin, wenn ich primär auf Äußeres höre, dann höre ich irgendwann auch immer mehr nur auf Äußere, andere und anderes und nehme gar nicht mehr wahr, was mich bewegt, was mir wichtig ist, wo ich gefragt bin, wie ich Stellung nehmen möchte. Und in die Stille zu gehen, ist nicht leicht. Der Karl Valentin bringt das mal pointiert auf den Punkt, wenn er sagt, morgen gehe ich mich besuchen, hoffentlich bin ich daheim.
Also es muss uns eben bewusst sein, der Zeitgeist ist ganz stark gegen Selbstfreundschaft ausgerichtet, eben wenn man nur diese beiden Beispiele der Selbstoptimierung hernimmt und diese Ruhelosigkeit. Und dass man deshalb auch weiß, es braucht Geduld, es braucht Zeit, wenn man sich auf diesen Weg macht. Man kann das nicht sozusagen von heute auf morgen beschließen und machen.
Genau. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und ich würde auch so sagen, ich komme vom Meer, ja, auch wenn ich schon 14 Jahre in Österreich lebe, Sie hören sofort, dass ich aus Deutschland komme, ich komme oben von der Küste und da hat man ja häufig einen wunderbaren Blick auf den Sternenhimmel und so. Ein Stern zum Beispiel, der Polarstern für die Orientierung, an dem orientiere ich mich, um meine Spur zu finden, aber den ergreife ich nie, ich gelange nie zu ihm. Und ähnlich würde ich sagen, es hat was mit Freundschaft, mit sich selbst zu tun, damit zu rechnen, dass ich nicht immer befreundet mit mir bin, sondern immer wieder auch im Streit mit mir liege. Aber der Punkt ist, verharre ich da drin oder orientiere ich mich wieder an diesem Bild der Freundschaft mit mir? Und vielleicht darf ich da auch noch eine kurze, ich bin jetzt pilgern gewesen mit jungen Erwachsenen nach Assisi, mit dem Rucksack auf dem Puckel mache ich jedes Jahr. Und da haben wir auch über die Freundschaft mit uns gesprochen und da hat eine wirklich blass und schockiert für sich also formuliert, also dann so im Zweiergespräch, du, mir ist aufgegangen, ich bin eigentlich Trainerin meiner selbst. Ich versuche das Beste aus mir rauszuholen, was ja auch was mit Freundschaft zu tun hat, Gaben zu entfalten. Ich versuche das Beste aus mir rauszuholen und ich streng mich echt an, ich fordere mich, ich gönne mir auch Ruhepausen, aber nur damit ich hinterher umso besser im Geschäft bin oder rennen kann. Und was für eine Revolution, wenn ich ein anderes Zielbild für mich entwickle, mit mir befreundet zu sein. Und ihr war weder bewusst, dass sie Trainerin ihrer selbst ist, noch dass ein anderes Zielbild für sie das Licht, ihr Leben in ein anderes Licht tauchen würde. Und von daher verstehe ich es ein Stückchen als einen Gegenentwurf zu diesem ständigen Druck der Selbstoptimierung. Nicht Trainerin zu sein des eigenen Lebens, nicht der eigene Coach, sondern eben eine Haltung des Wohlwollens und der Freundschaft sich zu begegnen.
Ich möchte diesen ersten allgemeinen Teil über die Notwendigkeit und über die Schwierigkeit der Selbstfreundschaft, ein Ja zu sich selbst zu finden, sich zu umarmen, so wie man ist, abschließen mit einem Zitat, das ich von Carl Gustav Jung gefunden habe. Der hat schon 1932 in einem Vortrag über die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge vor der elsässischen Pastoralkonferenz Folgendes geschildert. Er sagt, sich in seinem So-Sein annehmen können, das klingt vielleicht sehr einfach, das Einfache ist aber immer das Schwierige. In Wirklichkeit ist nämlich Einfachsein höchste Kunst und so ist das Sich-Selbst-Annehmen der Inbegriff des moralischen Problems und der Kern einer ganzen Weltanschauung. Dann nimmt er Bezug auf diese Stelle, wo Jesus sagt, was ihr dem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Da schreibt er, dass ich den Bettler bewerte, dass ich den Beleidiger vergebe, dass ich den Feind sogar liebe im Namen Christi, ist unzweifelhaft hohe Tugend. Was ich dem Geringsten unter meinen Brüdern tue, das habe ich Christo getan. Wenn ich nun aber entdecken sollte, dass der Geringste von allen, der Ärmste aller Bettler, der Frechste aller Beleidiger, ja, der Feind selber in mir ist, ja, dass ich selber des Almosens meiner Güte bedarf, dass ich mir selber der zu liebende Feind bin, was dann? Dann dreht sich in der Regel die ganze christliche Wahrheit um, dann gibt es keine Liebe und Geduld mehr, dann sagen wir zum Bruder in uns Teufel, dann verurteilen wir und wüten gegen uns selbst, nach außen verbergen wir es, wir leugnen es ab, diesem Geringsten in uns begegnet zu sein. Und sollte Gott selber es sein, der in so verächtlicher Gestalt an uns herantritt, so hätten wir ihn tausendmal verleugnet, noch ehe überhaupt ein Hahn gekräht hätte. Wer hinter seine eigenen Kulissen geblickt hat, der muss gestehen, das ist das Allerschwierigste, er das Unmögliche ist, sich selber in seinem erbärmlichen So-Sein anzunehmen. So drastisch schildert das der C.G. Jung. Das Allerschwierigste, das Unmögliche, sagt er sogar. Schon der bloße Gedanke daran kann einen in Angstschweiß versetzen. Deshalb zieht man es mit Vergnügen und ohne Zögern das Komplizierte vor, nämlich das Nichtwissen um sich selbst und die geschäftige Bekümmerung um andere und andere Schwierigkeiten und Sünden. Ein alter Text, aber ganz aktuell. Und heute haben wir einfach noch tausendmal mehr Möglichkeiten, uns abzulenken und mit anderen Dingen zu beschäftigen, als eben mit dem Geringsten in uns selber. So, das war sozusagen der allgemeine Teil. Sie beschreiben in Ihrem Buch, noch einmal Freunde fürs Leben, ganz konkret verschiedene Lebensbereiche, verschiedene Felder, in denen man die Kunst der Selbstfreundschaft üben, trainieren, kultivieren kann. Und der erste Bereich in Ihrem Buch, mit dem ich auch hier beginnen möchte, das ist der Körper, den Sie beschreiben. Was hat der Körper mit Selbstfreundschaft zu tun?
Oh, der Körper hat ziemlich viel mit Ihnen zu tun. Ohne Ihren Körper gäbe es ihn nicht. Also, und das ist die der Körper ist ein wunderbares Instrumentarium, das uns ganz viel ermöglicht, aber auch die Quelle von viel Leid sein kann. Und ich möchte vielleicht so zwei, drei Punkte benennen, wo der Körper uns was zu sagen hat, ein Seismograph ist. Und vielleicht jetzt nochmal, was hat das mit Freundschaft zu tun? Auch da nochmal die Analogie, nochmal kurz einen Schritt zurück. Wenn Sie jemanden sehen, der Ihnen nahe steht und von dem Sie wissen, ihm geht es nicht gut, wird eine Ihrer ersten Fragen sein, wie geht es dir? Was macht, also hat sich irgendwas gebessert oder was machen deine Beschwerden? Also das Interesse am anderen drückt sich aus durch das Interesse auch an dem, wie er sich körperlich fühlt. Und bringen wir uns selbst, unserem Körper, dieses Interesse entgegen. Das würde heißen, genau eben zu diesem Aspekt unseres Lebens eine freundschaftliche Haltung aufzubauen. Und was kann man da dann entdecken? Also ein Punkt ist, der Körper ist ein Seismograph, der unglaublich viel wahrnimmt, bevor wir es überhaupt im Bewusstsein auf die Reihe kriegen. Also zum Beispiel, alle Emotionen haben ja immer körperliche Korrelate. Da merkt man irgendwie, oh, irgendwie drückt es mir auf den Magen. Und wenn ich das dann so wahrnehme und drüber nachdenke, kann mir aufgehen, ja, hier, seitdem ich in diesem Raum einer Konferenz bin, hier ist auch irgendwie eine ziemlich aggressive Stimmung. Und bevor mir das bewusst wurde, hat das der Körper schon signalisiert. Also das fängt bei diesen Kleinigkeiten an, dass er uns etwas aussagt über die Beziehung zu anderen Menschen, über meine eigene Befindlichkeit, dass er ein geniales Frühwarnsystem sein kann, wenn man sich überfordert. Also fast jeder hat ja irgendeine Schwachstelle. Der eine kriegt Migräne, der nächste irgendwie Magenbeschwerden oder so, wenn man es auf Dauer über die eigenen Grenzen geht. Und es ist recht hilfreich, um das eigene Frühwarnsystem zu wissen und dann sich zu fragen, Moment, wo gilt es vielleicht, dass ich einen Gang langsamer einschalte oder welches Problem sollte ich ansprechen oder was wäre einfach gut, dass ich das mir auch mal wieder gönne, bevor ich dann irgendwann sonst wirklich körperlich ganz erschöpft bin und gar nicht mehr gut weiter kann. Also so um dieses Frühwarnsystem zu wissen. Und darum zu wissen, also ich gerade jetzt auch, oder das zu erleben, zu genießen. Ich finde, wir sind ja häufig so wahnsinnig im Kopf. Man hat manchmal wünscht, ich mir Ruhe da oben. Also dann drehen sich da 1077 Gedanken. Und das wirkliche Leben ist aber die Gegenwart, dort, wo ich da bin, präsent bin. Und mit den Gedanken wandere ich oft in die Vergangenheit oder in die Zukunft aus. Und auf den Körper zu achten, ist ungemein hilfreich, um in die Gegenwart zu kommen. Also ob es jetzt ist bei diesem fantastischen Wetter, Sie leben ja hier in einer traumhaften Welt, finde ich, also Berge und Seen. Und da einfach mal wahrzunehmen, die Farben, die Wärme, das Licht, zu genießen, das macht das Leben einfach einen kleinen Moment ein Stückchen heller. Auch wenn ich sonst in meinem Leben vielleicht von großen Sorgen bedeckt bin, aber das kann einen Türspalt öffnen, ein Stückchen Licht hineinlassen. Also in den Sinnen sein, lässt das Leben sinnvoller erscheinen.
Eine besondere körperliche Erfahrung ist für Sie, Sie haben es schon kurz erwähnt, dass Sie mit Jugendlichen zu Fuß nach Assisi pilgern. Erzählen Sie uns doch etwas davon, was ist das Besondere an diesem erlebt. Wahrscheinlich könnten Sie den ganzen Abend darüber erzählen.
Ja. Also es sind nicht Jugendliche, sondern junge Erwachsene, ab 18, Erwachsene. Zwischen 18 und 35. Ja. Ganz wichtig, zur Packanleitung gehört, weniger ist mehr und keine elektronischen Medien. Erstmal eine leichte Herausforderung für manche, sich so von diesen elektronischen Nabelschnüren abzukappen.
Also man darf kein Handy mitnehmen.
Ich meine, ich verbiete nichts. Das ist jetzt nicht mein Stil, aber ich versuche darzulegen, warum das hoch sinnvoll ist. Und alle, die es im Laufe der 9 Jahre dann, die nehmen eh ihr Handy mit, aber man kann es ja auf Offline stellen. Und dann machen sie ihre Fotos damit, das ist ja kein Problem. Aber weder WhatsApp noch eben irgendwelche anderen sozialen Medien, um einfach mal in der Gegenwart zu sein. Weil sonst bin ich gleich wieder dabei bei den Leuten zu Hause. Einfach mal in der Gegenwart zu sein. Ja, und was passiert beim Pilgern? Wir haben alle unsere Sachen oft dabei. Schlafsack, Isomatte, möglichst wenig Sachen, weil das alles Gewicht ist und man ja auch Essen und Trinken braucht. Und dann gehen wir morgens, im September kann es noch heiß sein, um 5 Uhr wecke ich, das gehört zu den unangenehmen Aufgaben bei dieser Reise, und wir stehen im Schweigen auf, frühstücken im Schweigen und gehen 1,5 Stunden schweigend in den Tag hinein. Und das ist wunderbar, wenn man so merkt, wie die Farben wiederkehren. Wenn die ersten Vögel zwitschern, wenn das Sonnenlicht langsam über die Berge kommt. Und dann ist der Tag geprägt dann geht man einfach weiter. Wir gehen auf kleinen Pfaden, nicht auf dem offiziellen Franziskusweg, durch die umbrischen Berge. Und jeder Tag hat ein Thema, der sich mit Franziskus beschäftigt und mit dem Pilgern als ein archetypisches Symbol. Zum Beispiel, niemand geht pilgern, wenn er nicht eine Sehnsucht hat. Und dann, was ist so meine tiefere innere Sehnsucht? Was will ich wirklich, wirklich? Das ist so ein ganz entscheidender Motor im Leben. Und meine Erfahrung ist, vielleicht so 2 Punkte, warum kommen die Leute mit? Ganz typisch werden 2 Punkte genannt. Zum einen, ich bin so im Trubel, ich möchte mal wieder runterkommen. Also dieses Ruhigwerden. Und das Zweite, und das heißt auch wieder im Kontakt mit sich kommen, mehr das eigene Leben zu spüren, mehr Leben als gelebt werden. So eine wichtige Motivation. Und eine zweite, so die spirituelle Suche geht in meinem Alltag irgendwie völlig unter, dem möchte ich mehr Raum geben. Und meine Erfahrung ist, dass viele mit gerade so in dem Alter ja sehr viele Fragen haben, Entscheidungsfragen, wo geht es weiter und so weiter. Im Gehen geht manches weiter. Wenn man in die offene Landschaft hineingeht, kann sich ein innerer Tunnelblick weiten. Und häufig sind Menschen beim Pilgern zu einer Klarheit gekommen im Blick auf eine größere Entscheidungssituation. Nicht, weil sie sich da behirnt haben und die ganze Zeit drüber nachgedacht haben, sondern weil sie mal Raum hatten, dass die inneren Stimmen sprechen konnten und sie irgendwann bis hinein in den Körper eine Stimmigkeit gespürt haben bei einer konkreten Entscheidungsalternative.
Ich habe es beim Lesen erfreulich und erstaunlich gefunden, dass Sie den Körper an die erste Stelle stellen, das erste Kapitel. Erfreulich darum, je älter ich werde, umso mehr achte ich auf meinen Körper und schätze ihn. Es hat auch lange Zeiten gegeben, wo ich ihn, da musste er einfach funktionieren und ich habe mich geärgert, wenn er nicht funktioniert hat. Und das Erstaunliche, weil in der christlichen Religion der Körper, das Fleisch, die Materie einen schlechten Ruf hat und der Körper im Vergleich zur Seele ja sehr oft gering geschätzt wird, als Gefahr für die Seele gesehen wird, insbesondere die Sexualität, die sexuelle Lust. Krankheit wird als Strafe Gottes gesehen. Und gegen all diese Auffassungen schreiben Sie kräftig an.
Dagegen. Das ist auch wichtig, dagegen kräftig anzuschreiben, weil das nicht die biblische Botschaft ist. Das ist ein Zug, der durch die griechische Philosophie und dann durch Augustinus in die christliche Tradition gekommen ist, die aber nicht genuin biblisch ist. Es gibt Gott sei Dank immer wieder auch durch die ganzen Jahrhunderte andere Traditionen und Strömungen in den christlichen Kirchen, aber in der Tat gibt es eine Leibfeindlichkeit und die entspricht nicht dem, was letztlich auch nochmal der Schöpfungsglaube sagen möchte, nämlich, dass sich die ganze Welt einem guten Geheimnis verdankt. Und die Welt heißt eben die konkrete Materie und nicht nur irgendwie geistige Ideen.
Sie schreiben, wenn wir unseren Körper als kostbares Fundament unseres Lebens begreifen, Ja. Finde ich ganz entscheidend. Das kostbare Fundament unseres Lebens. Wir sind ja noch keine Engel, keine Geistwesen, sondern eben, wir brauchen diesen Körper. Wenn wir eben diesen Körper so erleben, begreifen und wertschätzen, dann kann er uns als Engel unter Anführungszeichen dienen, als ein Bote Gottes will er uns etwas mitteilen. Also einfach eine ganz große Wertschätzung des Körpers und der Körperlichkeit.
Ja, und ich glaube, sie ist auch heute wichtig, diese Wertschätzung. Also zum einen eben, wie Sie sagen, im Blick auf die christliche Tradition, die zum Teil da sehr leibfeindlich war. Aber ich finde, unsere Welt ist ja nicht unbedingt leib- und körperfreundlicher. Also wie wir jetzt, wenn man mal auch Welt jetzt, also Körper auch nochmal verlängert denkt, im Blick auf Welt, wie wir mit der Welt umgehen, Ressourcenausbeutung, wie wir häufig mit unserem eigenen Körper umgehen. Der wird als Instrument der gesehen, das zu funktionieren hat. Und notfalls wird es in die Reparatur gebracht, damit er irgendwie schnell wieder auf Vordermann gebracht wird und am besten noch ein bisschen hochtouriger dann auch genutzt werden kann. Also ich glaube, das ist schon auch, wir haben einerseits ein Gesundheits-, also Gesundheit wird ganz, ganz hoch geschätzt und andererseits haben wir schon auch eine...
Verabsolutiert eigentlich.
Einerseits verabsolutiert, aber auf der anderen Seite müssen wir funktionieren und muss der Körper funktionieren und notfalls nimmt man Wachhaltepillen. Wie viele Menschen nehmen Wachhaltepillen, um besser zu funktionieren am Arbeitsplatz? Das sind immense Zahlen. Mhm. Ich weiß sie nicht mehr, ich habe sie da im Buch geschrieben. Also das sind Millionen in Deutschland. Mhm.
Das hat Arnold Retzer auch erwähnt, also dass dieses Hirndoping, wie viele Medikamente da eingesetzt werden. Ja. Ich schenke Ihnen etwas Wasser nach.
Das ist sehr aufmerksam, danke. Danke.
Ja, ein zweiter konkreter Lebensbereich, die Kunst zu üben, mit sich selbst befreundet zu sein, das sind unsere Grenzen. Erinnern wir uns, Selbstfreundschaft heißt ein Ja zu sich selbst finden, ich umarme mich, wie ich bin. Und das ist natürlich schwierig, wenn es darum geht, die eigenen Grenzen zu bejahen und zu umarmen.
Ja, und ich glaube, es gehört, erstmal möchte ich ein Plädoyer für die Grenzüberschreitung jetzt halten. Auch wenn es jetzt nicht ganz ins Thema da passt. Aber ich denke, es gehört zu uns Menschen, dass wir Grenzen überschreiten. Auch menschheitsgeschichtlich, evolutionsgeschichtlich. Sie säßen heute noch auf den Bäumen, wenn Menschen nicht immer wieder Grenzen überschritten hätten und neue Dinge versucht hätten. Und wir säßen nicht in einem Raum, der warm ist und all das wäre nicht möglich. Also Grenzüberschreitung ist etwas durch und durch Menschliches und gehört, glaube ich, so auch zu einem Grundimpuls, dass man die Grenzen ausweiten möchte, um einfach auch mehr, um Leben auszuweiten, sagen wir mal so. Der Punkt ist, wenn es einseitig wird und Grenzen nur noch als etwas angesehen werden, was zu überwinden ist. Also ich selbst bin ein Mensch, der sehr gerne zugreift, der viel vom Leben will. Und meine Einstellung war eigentlich immer so, Grenzen sind dafür da, dass ich sie überwinde oder zumindest ausweite. Und irgendwann, also ich habe durchaus auch recht starke gesundheitliche Probleme in meinem Leben gehabt, vielleicht kommt daher auch nochmal die Wertschätzung des Körpers. Irgendwann ist mir aufgegangen, ein altes Wort für Grenze, wenn man auf die deutsche Sprache hört, wird die ja manchmal sehr sprechend. Nämlich ein altes Wort für Grenze lautet Umfriedung. Grenzen markieren einen Lebensraum oder können einen Lebensraum markieren, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann. Umgekehrt, wenn ich permanent gegen meine Grenzen, zum Beispiel gegen die meiner Gesundheit oder meines Charakters, anrenne, dann kommt dies eigentlich einer Kriegserklärung gegen mich selbst gleich. Ich glaube, das Kunststück besteht darin zu schauen, wo gilt es, aus der Komfortzone hervorzukommen und wachsen zu wollen und wo gilt es, Grenzen anzuerkennen, für jetzt oder vielleicht auch für mein Leben als Ganzes. Und sicher eigene Grenzen anzuerkennen in einer Gesellschaft, die auf Optimierung ausgelegt ist, ist natürlich ungemein schwierig.
Weil man uns ja immer sagt, du kannst eigentlich viel mehr und du bist viel mehr und du nützt nur 10% deines Gehirns. Also man redet uns ja dauernd ein, eben, dass wir viel mehr könnten. Und dadurch fehlt etwas. Sie schreiben, ich bin davon überzeugt, wir brauchen eine tiefe, unter die Haut gehende Einsicht in unsere Begrenztheit. Mhm. Also klar, in dieser Polarität auf der einen Seite, man muss schon auch etwas machen, Aber wir sind halt nicht allmächtig und in vielem einfach auch sehr beschränkt.
Ja, und das fängt ja damit an, also Grenzen zu ziehen. Wo sage ich Nein, auch angesichts der Fülle von Ansprüchen? Wo ziehe ich mal mich heraus? Also es geht ja nicht immer nur um die ganz schwierigen, schmerzhaften Grenzen, finde ich, sondern eben, wie haben Sie das gerade, was habe ich geschrieben? Wir müssen eine Einsicht in die Begrenztheit gewinnen.
Genau,
ne? Genau.
Eine unter also, die Haut gehende eine, Einsicht in unsere ja, Begrenztheit.
Und zwar unter die Haut gehend, wirklich im Sinne von, das ist nicht nur irgendwann mal was, was mich betrifft, dass ich sterben werde, sondern jeder Tag ist kostbar und begrenzt und was tue ich und was lasse ich? Es hat was mit Respekt, sich selbst und dem Leben gegenüber zu tun, genau zu schauen, wozu sage ich Ja und wozu sage ich Nein? Also da, denke ich, fängt Grenzen ziehen an. Es hat nicht nur was, also natürlich auch Grenzen des eigenen Körpers oder des Charakters zu bejahen, aber eben wirklich so zu wissen, ich formuliere gerne so, das Leben vom Ende her gibt einen doppelten Halt. Also das, nämlich zum einen ist der Tod ein radikaleres Stoppschild gibt es nicht. Und dieses radikale Halt, das mir da entgegenkommt, kann aber auch einen inneren Halt geben, dass ich auf einmal die Einzigartigkeit dieses Tages entdecke. Er ist unwiederholbar. Was will ich leben? Worauf kommt es mir an? Und ich bin natürlich in vielen Rollen und Aufgaben drin, die ich nicht einfach ablegen kann, das ist klar. Und trotzdem, wo gibt es Akzente, die ich setzen kann? Und bin ich im Großen und Ganzen in der richtigen Richtung unterwegs? Es ist nicht egal, was ich aus meinem Tag hier und heute mache. Und das hat viel mit Grenzen ziehen zu tun, dass ich nicht permanent erreichbar bin zum Beispiel. Finde ich sehr hilfreich.
Grenzen anerkennen würde auch damit zu tun haben, eben zu erkennen, was genug ist. Ein Abschnitt in Ihrem Buch beschäftigt sich auch mit einer Kultur des Genug und Sie schreiben dort auch über eine Spiritualität des Genug.
Ja, ich glaube, es ist gut, so die Kunst des Aufhörens einzuüben, nämlich wirklich auch einen guten Schlusspunkt zu setzen. Und ich rede eben gerne von einer Kultur oder Spiritualität des Genug, nämlich auch wirklich. Zum Beispiel lebe ich mit der Annahme, ich muss mir meinen Feierabend erst verdienen. Man sagt, oder ich muss Ferien oder Urlaub verdienen. Oder ist es mir einfach, gehört das zu meinem Menschsein, dass ich das leben darf, dass ich abends auch die Arbeit ruhen lassen darf? Und da ist für mich diese Schöpfungsgeschichte eigentlich, also aus die biblische Schöpfungsgeschichte, also gibt es ja zwei, also die da, wo erzählt wird, dass Gott die Erde in 6 Tagen schafft. Und dann ist ja interessant, dann heißt es, am 7. Tag vollendete Gott die Welt. Am 7. Tag ruhte er. Also die Welt war nicht vollendet, nachdem er 6 Tage da seine Hände schmutzig gemacht hat, also bildlich gesprochen jetzt natürlich, und die Erde gemacht hat, sondern die Vollendung der Welt war in der Ruhe. Das heißt in der Kontaktaufnahme mit dem, was da war. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Bild für das, sowohl in der schöpferischen Selbstverwirklichung als auch im Ruhen, verwirklichen wir etwas von einer göttlichen Dimension in uns. Also es gibt, das ist sozusagen Pause in oberster Instanz. Gott ruht am 7. Tag und wir verwirklichen etwas von diesem Geheimnis des Lebens, gerade auch im Ruhen, im Schauen, in Beziehungen aufnehmen und nicht nur im permanent Tätigsein. Und das meine ich mit einer Spiritualität des Genug, aus diesem Funktionsmodus und Arbeitsmodus auszusteigen und auch dieses andere zu leben.
Auch anerkennen, dass man ein Lebensrecht hat, ohne dass man es verdienen muss.
Also ganz genau.
Wir glauben ja oft, einfach durch unsere Leistung müssen wir unsere Lebensberechtigung erkämpfen. Aber die Spiritualität des Genug sagt, na, du bist auch wertvoll, ohne dass du das verdient hast.
Das ist ja eigentlich das Besondere, wenn man jetzt mal so auf die biblische Begründung des Sabbatgebots schaut. Das Besondere ist nicht, haltet euch einen Tag von 7 Tagen in der Woche frei, sondern die Begründung. Nämlich, du bist nicht erst wertvoll, wenn du zum Bruttosozialprodukt beiträgst oder bestimmte Leistungen erbringst, sondern du bist durch und durch ein wertvoller Mensch. Und darum kannst du dir die Freiheit nehmen, auch nichts zu tun. Und nicht, ich muss arbeiten, um mir dann Feierabend verdienen zu können oder arbeiten, um mir einen Urlaub verdient zu haben. Nein, es ist dir, du bist in dir wertvoll.
Ich komme zu einem nächsten Bereich. Wir müssen das ja praktisch im Schnelldurchlauf machen. nach dem Körper, nach den Grenzen ist ein dritter Bereich, die Kunst zu üben, mit sich selbst befreundet zu sein, die Gefühle. Sie schreiben über unsere Gefühle: Gefühle bringen Farbe und Geschmack in unser Leben und setzen uns in Bewegung. Bereits ihre Vielfalt, ihre feinen Nuancen und ihr Spannungsreichtum sind erstaunlich. Wir sind motiviert und gelangweilt, liebevoll und hasserfüllt, neidisch und großherzig, verlegen und stolz, zärtlich und zornig, ohnmächtig und zuversichtlich, frustriert und begeistert, schwermütig und überschwänglich, bedrückt und erleichtert, geborgen und verlassen, gelassen und verärgert, teilnahmslos und euphorisch. Ich finde das wunderbar, diese Polarität, wie Sie die beschreiben, dass diese Gefühle eben alle, nicht nur eine Seite, sondern das ganze Spektrum ist in uns da. Und dann auch der Hinweis, allen Gefühlen ist gemeinsam, dass sie mit fühlbaren Körperreaktionen einhergehen, mit Körperspannungen oder Entspannungen. Das hat Professor Schubert in seinem Vortrag sehr eindrücklich gezeigt. Und Sie schreiben: Ich bin davon überzeugt, das Knäuel unserer Gefühle, Empfindungen und Gedanken bilden den größten Stressfaktor in unserem Leben. Wie schaut es mit den Gefühlen im Hinblick auf Selbstfreundschaft aus? Was würde das bedeuten mit dieser Spannweite, mit dieser Polarität, wie wir damit umgehen?
Das Erste, den Gefühlen Audienz zu geben, eine Audienz zu geben, ihnen mal zuzuhören. Und dann wird man vielleicht manches wahrnehmen und entdecken, was einen überrascht. Und zwar positiv, wie auch herausfordernd. Also das ist, glaube ich, so das Erste, das so eine Introspektionsfähigkeit, also den Gefühlen Audienz geben. Und ich war jetzt noch nie auf einer Papstaudienz, vielleicht ist das beim jetzigen Papst auch anders. Ich habe gehört, bei den Audienzen redet primär der Papst, aber Audienz heißt eigentlich hören. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Gefühlen Audienz gebe, nicht gleich sagen, nee, aber das ist jetzt ein Gefühl, das mag ich nicht, du verschwinde mal wieder, sondern ihnen wirklich zuhören, was sie mir zu sagen haben.
Also auch hier dieses wache, offene, ja, ehrliche Interesse.
Ganz genau, weil sie nämlich mir etwas sagen über mich selbst und über die Bedeutung, die ein Mensch, der mir jetzt gegenübersteht, ein Ereignis für mich hat. Gefühle sind die Brücke zur Welt. Und damit sagen sie, also bringen sie erst wie eben Farbe, Lebendigkeit und Bewegung ins Leben. Also das wäre so der erste Punkt. Freundschaft mit sich selbst im Blick auf Gefühle heißt, den Gefühlen Audienz geben, ihnen zuhören, ihnen mit einer wachen Aufmerksamkeit begegnen. Und dann wäre hilfreich, zu versuchen, so zu verstehen, wie ist dieses Gefühl, in welchem Zusammenhang steht dies zu einem Ereignis, das ist also neugierig zu schauen, ja, woher kommt dieses Gefühl? Es mehr zu verstehen und ihm einen Namen zu geben. Also nicht einfach nur zu sagen, ich habe häufig den Eindruck, Leute haben auch gar nicht so ein gutes, ich finde es ja selber auch häufig schwierig, genau zu sagen, was ich jetzt in mir fühle und spüre. Da ist irgendwie so was Diffuses. Manche sagen, ja, es ist einfach gut. Ja, aber was denn? Ich fühle mich gut. Ja, aber was denn genauer? Also da auch ein sprachliches Instrumentarium zu entwickeln und zu gucken, wie ich es da auch sehr facettenreich aufgeführt habe. Um dann zu schauen, ja, und wie möchte ich jetzt mit diesen Gefühlen umgehen?
Weil hier betreiben wir ja auch üblicherweise die Spaltung, die guten Gefühle. Bei denen fällt es uns ja leicht, ja zu sagen, aber die sogenannten schlechten oder negativen Gefühle, eben wenn man aggressiv ist, wenn man ärgerlich ist, wenn man zornig ist, wenn man wütend ist, wenn man schlecht drauf ist, wenn man traurig ist, die lehnen wir ja eher ab, mit denen wollen wir ja.
Und Sie werden in meinem Buch, glaube ich, keinmal finden, dass ich von negativen Gefühlen spreche oder schreibe, wenn höchstens in Anführungsstrichen, weil mit negativ verbinden wir sofort, das darf nicht sein und dann werden sie auch ganz schnell unter den Teppich gekehrt. Aber diese sogenannten negativen Gefühle, ich spreche eher von dunklen oder schwierigen, haben ja eine ganz wichtige Funktion. Ärger zum Beispiel signalisiert, Achtung, tritt für deine Selbstachtung ein, da überschreitet jemand Grenzen. Also diese Gefühle sind ja auch von der Evolutionsgeschichte her schon ganz elementar. Und wenn ich diese schwierigen Gefühle dauerhaft unter den Teppich kehre, dann stolper ich irgendwann über sie. Also sie gehören auch auf den Tisch der inneren Selbstwahrnehmung, um zu schauen, was haben sie mir zu sagen und wie gehe ich mit ihnen um.
Mir gefällt ja sehr gut, wie Sie ein Plädoyer halten für diese, eben sagen wir, schwierigen Gefühle. Eine Kapitelüberschrift heißt: Zum Glück darf ich auch unglücklich sein. Ja. Und ich möchte kurz daraus etwas vorlesen, damit Sie auch einen Eindruck bekommen, wie das Buch geschrieben ist, dass es sich einfach leicht und verständlich und gut liest. Also, zum Glück darf ich auch unglücklich sein. Die Erwartung, dass das Leben aus Spaß besteht, das sagen immer die Radiomoderatoren, haben Sie viel Spaß, lässt alle, die sich unglücklich fühlen, gleich dreifach leiden. Erstens fühlen sie sich unglücklich, zweitens müssen sie sich Vorwürfe anhören, dass sie nicht genügend für ihr Glück investieren und drittens tendieren viele dazu, sich selbstkritisch zu beäugen, denn alle anderen sind ja glücklich, bloß nicht ich, was mache ich nur falsch? Zu diesem Leiden gesellt sich dann noch der kräftezehrende Druck, anderen vorgaukeln zu müssen, gute Laune zu haben. Denn wer unzufrieden ist, steht im Verdacht, ein Versager oder eine Versagerin zu sein. Und wer will schon als Loser gelten? Es klingt paradox, trifft aber zu, viele wären glücklicher, wenn sie auch mal unglücklich sein dürften. Dann schreiben Sie noch, aber auch ohne konkrete Anlässe kann eine melancholische Traurigkeit einen erfassen. Wenn ich ahne, dass mir jederzeit der Boden unter den Füßen wegbrechen kann, wenn mir aufgeht, dass alles vom Menschen Geschaffene keinen Bestand hat, wenn mir bewusst wird, dass der Sinn meines Lebens fragwürdig ist und ich zu keinen sicheren Antworten finde. All dies zeigt, traurig sein zu können, ist ein Zeichen seelischer Gesundheit. Und das tragische Bewusstsein eines melancholisch gestimmten Menschen wird der Wirklichkeit gerechter als eine künstlich erzeugte Heiterkeit, die jegliche Abgründigkeit des Lebens leugnet. Und noch ein letzter Absatz zu diesem Thema. Dass wir nicht pausenlos auf Wolke 7 schweben, sondern uns auch mal unglücklich fühlen oder einen tiefen Kummer spüren, ist durch und durch menschlich und gehört zur Polarität unseres Lebens. Unser Leben schwankt zwischen Zeiten, in denen wir fröhlich sind, Zeiten, in denen wir uns traurig fühlen und Zeiten des Dazwischen, dem grauen Alltag. Erst das Gesamtpaket macht die Fülle des Lebens aus. Ja, das ist sehr schön beschrieben, was es heißen würde, im Hinblick auf die Gefühle Ja zu sagen und sich zu umarmen, so wie ich bin. Ein vierter Bereich, die Kunst zu üben, mit sich selbst befreundet zu sein, das ist unsere Vergangenheit. Auch hier geht es ja wieder um dasselbe wie beim Körper, wie bei den Grenzen, wie bei den Gefühlen. Ein Ja zu sich selbst zu finden. Ich umarme mich, wie ich bin. Und Sie beschreiben das sehr schön, wie viel im Verlauf unserer Lebensgeschichte schiefgehen kann, enorm vieles kann passieren, Krankheit und Kündigung und eine Trennung, eine Scheidung, Kränkungen, Beleidigungen, ungerechte Behandlung und. Also da gibt es eine ganze Palette. Und Sie schreiben am Schluss, die entscheidende Frage ist, kennen wir eine Versöhnungskultur mit uns und den schmerzlichen Kapiteln unserer Lebensgeschichte? Was heißt Versöhnungskultur mit uns, mit den schmerzlichen Kapiteln unserer Lebensgeschichte?
Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wir können unsere Geschichte nicht ablegen wie ein Kleid. Das, was wir erlebt haben, hat sich in uns eingeschrieben. Der Zeitpfeil ist unerbittlich, er ist unumkehrbar. Ich kann nichts ungeschehen machen. Wohl aber ist die Frage, wie schaue ich auf das, was sich so dunkel auch wirklich in mein Leben eingeschrieben hat. Ein Unfall, eine schwere Krankheit, eine Kränkung, eine tiefgehende Kränkung, eine Enttäuschung, wo ich verraten worden bin. Und da glaube ich, dass es wirklich wesentlich dazu gehört, sich immer wieder auf den Weg der inneren Aussöhnung zu machen um nicht zu einem wandelnden Vorwurf gegen das Leben zu werden oder bitter zu werden oder zynisch zu werden oder resigniert zu werden. Wir haben die innere Aussöhnung nicht, das ist keine einfache Willensentscheidung, so wie dieses ganze Thema Freundschaft mit sich ja nicht einfach eine Willenssache ist, sondern das ist Tag für Tag die Einnahme einer Perspektive auf mich und mein Leben. Und eben auch im Umgang mit schwierigen Kapiteln des eigenen Lebens. Ich hab mich ja intensiver beschäftigt mit dem Thema Macht der Kränkung und wie man so von diesem Last der erlittenen Verletzung freier werden kann. Und da ist ganz ähnlich wie bei dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, ist ein ganz wichtiger Schritt, den eigenen Gefühlen, den gekränkten Gefühlen oder den Kränkungsgefühlen wie Ohnmacht, Scham, Angst Raum zu geben, sie wahrzunehmen und wahr sein zu lassen. Erst dann, wo ich sie lebe und durchlebe, können sie sich auch Stück für Stück verwandeln. Und eine zweite Frage ist, oder ein zweiter Aspekt ist wichtig, also was ich schon meinte mit dem, wir können unsere Geschichte nicht ablegen wie ein Kleid. Sie hat sich in uns eingeschrieben, aber wie deute ich meine Geschichte? Mit welcher Perspektive schaue ich darauf? Komme ich irgendwann dahin, und das erscheint mir ganz wichtig, auch in meinen Beratungen erlebe ich das immer wieder, dass ich mich abwende von der Frage oder dass sich die Frage vom Warum verwandelt. Wenn ich nach dem Warum frage, warum hast du mir das angetan? Warum bist du so mies gewesen? Warum ist das Leben so, wie es ist? Mhm. Ist das eine Frage nach den Gründen? Und die ist auch wichtig, weil wir aus dem auch lernen können. Aber wenn ich auf Dauer nach dem Warum frage, lebe ich auf Dauer rückwärtsgewandt und schaue nach hinten in die Vergangenheit und bin blind fürs Jetzt, für die Gegenwart. Und das kann sich wandeln, wenn sich die Frage verwandelt vom Warum hin zum Wozu. Was meine ich damit? Also wenn dann zum Beispiel jemand sagt, also dieser Liebeskummer, der wirklich fürchterlich war, er hat mich mehr zu mir selbst gebracht. Ich bin jetzt ein Stückchen mehr bei mir selbst zu Hause. Das heißt nicht, dass die schwierige Geschichte unter den Teppich gekehrt wird. Aber wenn bei der Frage nach dem Wozu wird die Frage nach dem Sinn gestellt und damit wird eine neue Perspektive auch für Zukunft eröffnet. Und diese innere Aussöhnung oder der Weg der inneren Aussöhnung hilft, einfach mehr im Einklang, mehr im Frieden mit sich zu leben. Sonst ist das, wenn ich einen Teil meiner, also ich glaube, das gehört ganz wesentlich zu einem Leben in Freundschaft mit sich, sich mit den dunklen Kapiteln innerlich auszusöhnen, weil sonst liege ich mit einem ganz großen Teil meiner selbst, nämlich mit einem Aspekt meiner Geschichte im Streit oder im Krieg. Und Kränkungen können krank machen und Menschen können verbittern und zynisch werden oder resignativ werden. Und das haben wir auch nicht immer in der Hand. Und trotzdem orientiere ich mich an dem, dass ich mich aussöhnen möchte. Ist das mein Leitstern? Und dazu sind wichtige Schritte, die auch nicht in den Schoß fallen. Also das ist eben die Gefühle wahrnehmen, den Blick weiten, aus dem Tunnelblick herauskommen, zu fragen irgendwann, ja, gibt es denn auch etwas, was mich, was irgendwie Licht in die Geschichte bringt. Oder ist einfach alles nur dunkel? So. Und irgendwann auch den Schlussstrich machen. Ich mache gerne eine Übung, wenn es um die Macht der Kränkung geht. Auch da wieder die Sprache, wenn man jemandem nicht vergeben will, dann sagt man ja, das trage ich dir nach. Und ich mache gerne Übungen in der Gruppe, wo jemand dann wirklich so dicke Steine in den Arm nimmt, die für ihn Groll und Zorn symbolisieren und jemand anders hinterher trägt. Und dann wird nämlich deutlich, wer nachträgt, trägt schwer. Oft meinen wir, dass wir durch unsere Unversöhntheit der anderen Person etwas zurückzahlen. Aber vor allem sind wir die, die schwer dran tragen. Wir tragen an dem Groll, an der Angst, an der Ohnmacht. Und innerlich sich aussöhnen heißt irgendwann wirklich auch Frieden schließen zu wollen mit dem, was gewesen ist. Und das macht das Leben freier.
Ich kann nur darauf hinweisen, dass diese Schritte zu einer guten Versöhnungskultur, die sind alle sehr ausführlich im Buch beschrieben. Diese kurzen Hinweise sollen einfach das Interesse wecken oder neugierig machen. Im Buch ist noch einmal viel ausführlicher dargestellt. Eine ganz interessante, originelle Formulierung, die ich so nie gehört habe. Sie schreiben, dass man die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufgeben muss. Ganz paradox, aber die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit. Ja.
Aber so ist es. Vergeben heißt, ich höre auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. es ist total paradox und völlig verbreitet. Ja. Und vergeben heißt, ich höre auf, diese paradoxe Hoffnung zu pflegen.
Etwas anderes, das für Sie noch ganz wichtig ist beim Thema Selbstfreundschaft, das ist ein Kapitel, das heißt, den Spuren der Lebendigkeit folgen. Was ist damit gemeint? Wir haben bis jetzt viel über Grenzen, über schwierige Gefühle, über schwierige Erlebnisse in der Vergangenheit gesprochen. Aber diese Spuren der Lebendigkeit, die zeigen eine andere Richtung.
Ja, auch da hätte ich jetzt fast Lust, hier in die Runde zu fragen. Was meinen Sie, haben Sie Freunde eher nötig, wenn es Ihnen gut geht oder wenn es Ihnen schlecht geht? Ich glaube, die Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, als wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Natürlich wünschen wir uns Freunde, wenn es uns schlecht geht, die uns durch ihre Nähe zeigen, du bist nicht allein. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber es gilt auch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das meint es auch, also ich meine, eine Freundin freut sich mit einem oder ein Freund, wenn einem was gut von der Hand geht etc. Und Freundschaft mit sich selber meint das ganz analog. Wie begegne ich mir, wenn mir Dinge gut von der Hand gehen? Wie begegne ich mir, wenn mein Leben im Fluss ist und ich gerade irgendwie den Eindruck hätte, ich kann in der Freude baden? Also mit sich befreundet sein heißt einfach auch, das Leben stärkende wahrnehmen und dem Raum geben. Und damit, darin erweist man sich einen Freundschaftsdienst. Und da entfalte ich dann hier verschiedene Themenfelder, nämlich zum einen, das ist nicht nur eine Emotion, also Freude ist eine Emotion und eine Haltung, also der Freude Raum zu geben, ich übertitel es dort, glaube ich, man darf den Tag auch vor dem Abend loben. Mhm. Also nicht erst warten, bis alle möglichen Eventualitäten, was noch schiefgehen könnte, ausgeschlossen ist, sondern sie der Freude Raum geben, sich ihr überlassen.
Der Freude trauen, schreiben
Sie. Der Freude trauen, genau. Mm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder eben auch die eigenen Gaben und Stärken wertschätzen und ins Spiel bringen. Also einfach als zwei Stichworte. Ich weiß nicht, ob Sie da irgendwo noch einsteigen wollen, aber das sind für mich so wichtige Punkte, dass Freundschaft mit sich selbst eben nicht nur auf das konzentriert ist, womit wir uns schwer tun, sondern ganz im Gegenteil eben darauf auch das Augenmerk lenken, wo Lebendigkeit da ist und dem Raum geben, wo Frieden und Freude da ist und dem Raum geben.
Dazu gehört auch, sich über Gelungenes freuen, sich selber loben, die eigenen Stärken schätzen. Und auch hier gibt es ja viele Vorurteile. Beim Eigenlob sagt man ja, Eigenlob stinkt. Und Sie schreiben, Eigenlob stimmt.
Genau, es kann auch gelten, Eigenlob stimmt. Vielleicht kann ich die Geschichte, ich glaube, ich habe irgendwie hier hinten.
Hinten der Sender ist es. Aha. Drum müssen wir eher in dieser vorgebeugten Haltung sitzen, als ganz entspannt.
Ich bin nicht so ruhig beim Reden vom Sitzen her, aber jetzt weiß ich Bescheid. Gut, ich rutsche nach vorne. Dann möchte ich gerne kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Die war für mich nämlich wirklich sehr erhellend. Das lag ein Jahr hinter mir, das mich beruflich und persönlich sehr herausgefordert und an meine Grenzen gebracht hat. Und endlich kam die ersehnte Sommerpause und ein Freund von mir fragte mich, Melanie, im Blick auf das vergangene Jahr, worauf bist du stolz? Schweigen in der Leitung. Mir fiel nicht wirklich was ein, aber stattdessen erzählte ich in aller Länge und Breite, was ich doch hätte besser machen können. Und dieser Freund lehrte mich Respekt mir selbst gegenüber. Respekt kommt vom lateinischen respicere, noch ein zweites Mal hinschauen. Er animierte mich beharrlich, ein zweites Mal hinzuschauen und da entdeckte ich so manches, was ich gut gemacht hatte und wie mutig ich die ein oder andere schwierige Situation angepackt hatte. Und dann ronnen Tränen der Freude über mein Gesicht und eine tiefe Dankbarkeit erfüllte mich. Und das war für mich eine Situation, die mich auch langfristig nachdenklich gemacht hat. Also genau, es gibt die Redewendung, Eigenlob stinkt. Und ich glaube, dahinter steht auch die Angst, dass wenn man so die eigenen Talente, Gaben wertschätzen, sich an den Erfolgen freut, dass man dann irgendwie arrogant ist und sich über andere erhebt und damit Beziehungen gefährdet. Und wir sind durch und durch auf Beziehungen angewiesen. Und deswegen spielt man lieber seine guten Sachen runter und konzentriert sich auf Mittelmäßiges. Aber ich glaube, wer sich kleiner macht, als er ist, der... Ja, ich habe vorhin gesagt, er lehrte mich Respekt mir selbst gegenüber. Der ist letztlich sich selbst illoyal gegenüber, lässt sich im Stich. Wer seine Talente begräbt, begräbt in gewisser Weise sich selbst. Und umgekehrt dort, wo wir unsere Talente, Stärken und Gaben ins Spiel bringen, entwickeln wir uns, erweisen uns einen Freundschaftsdienst und erlauben eben auch anderen und bestärken andere, dass auch sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Den Spuren der Lebendigkeit folgen, da gibt es noch etwas ganz Wichtiges. Wir sind in der Regel sehr defizitorientiert. Das beginnt ja in der Schule, wo man den Kindern anstreicht, was sie alles falsch gemacht haben. Im Wahlkampf haben wir gehört, was alles schlecht ist, was alles falsch gelaufen ist. In der Partnerschaft sieht man eher, was alles schief geht. Bei der Kindererziehung sieht man, was schief geht. Und Sie geben demgegenüber den Tipp, pflegen Sie Ihre Fähigkeit, tief zu empfinden, dass Sie dieses oder jenes wirklich gut gemacht haben. Ein radikaler Perspektivenwechsel, Blickwechsel. Nicht nur die Defizite sehen, sondern tief empfinden. Das habe ich, das haben wir gut gemacht.
Mhm. Ja, also ich denke, wenn es eben, also es kann natürlich auch stimmen, Eigenlob stinkt. Das ist immer so die Frage, welcher Spirit beseelt mich da? Bringt es mich in Abstand von anderen? Oder wenn ich mein Licht leuchten lasse, erkenne ich zugleich an und sehe auch in anderen leuchtet das Licht. Und ich ermutige sie ja gerade auch dadurch, ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern es auch selber zum Leuchten bringen zu lassen. Jeder Mensch ist mit Gaben und Stärken unterwegs. Und es zeugt nicht von Erleuchtung, wenn ich mich klein mache, bloß um andere nicht zu verunsichern.
Wollen Sie dieses schöne Gedicht von...
Ja, ich lese es sehr gerne vor. Das ist von
Marianne Williamson.
Genau, das ist ein Text, der durch Nelson Mandela bekannt geworden ist, aber von Marianne Williamson kommt. Ich muss mal eben gucken, wo er ist. Ich finde ihn nämlich sehr schön. Hier. Unsere tiefste Angst ist nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns selbst, wer bin ich von mir zu glauben, dass ich großartig, begabt und einzigartig bin? Aber genau darum geht es. Warum solltest du es nicht sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen nützt der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, sich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. Sie ist nicht in einigen von uns. Sie ist in jeder und jedem. Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Das ist für mich ein Text, der ganz viel auf den Punkt bringt.
Das könnte ein Schlusswort sein, aber 5 Minuten geben Sie uns noch. Noch einen letzten Bereich möchte ich erwähnen, der Ihnen sehr wichtig ist, um Freundschaft mit sich selbst zu pflegen. Das ist die Sehnsucht. Sehnsucht ist etwas Wichtiges. Was für eine Sehnsucht?
Ja, ich denke, es gibt vieles, was wir uns wünschen, viele Bedürfnisse, viele Wünsche. Und wir stehen immer wieder, gerade auch in unserer Multioptionsgesellschaft, ja vor der Herausforderung, was tun wir, was lassen wir, was ergreife ich und was lasse ich links liegen. Und da ist es ungemein hilfreich und wichtig und fördernd, immer wieder so ein Gespür dafür zu gewinnen, worauf kommt es mir an? Ich habe schon zweimal so gesagt, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und dafür, glaube ich, braucht es eine Kultur der Aufmerksamkeit, der Selbstwahrnehmung, auch eine Kultur dessen, dass man so ein Gespür dafür hat, wann leuchten meine Augen auf und die Augen von anderen. Das sind alles so kleine Momente, die mir einen Wink geben, was zu mehr Leben führt. Und ich glaube, dass letztlich, und das ist jetzt sehr christlich formuliert, wirklich aus meiner Glaubensüberzeugung heraus, im Leben eines jeden, in jedem von uns wohnt ein innerer Kompass. Der christliche Glaube redet vom Heiligen Geist. Also es ist ein inneres Gespür, das uns ausrichtet auf das, ausrichten will und wach machen will für das, was Leben gelingen lässt, für das, was mein Leben mit Sinn und Bedeutung erfüllt. Und das hat ganz viel damit zu tun, in Verbundenheit mit anderen zu leben. Das hat ganz viel damit zu tun, etwas geben zu können, was für andere von Bedeutung ist. Zu merken, es macht einen Unterschied, dass ich bin. Es ist nicht gleichgültig, ob ich bin oder nicht bin. Das sind so ganz tiefe, elementare, ist eine ganz tief elementar sitzende Sehnsucht. Und das ist wie so ein innerer Kompass, der uns leiten möchte und also so eine Grobrichtung anzeigen möchte. Und ich glaube, das gehört ganz wesentlich zu einem Leben in Freundschaft mit sich, ein sinnerfülltes Dasein zu führen, das in der Gegenwart, das heißt, dass ich in Tuchfühlung bin mit dem, was mir wichtig ist, worauf es mir ankommt, dass ich in Verbundenheit lebe, Zugehörigkeit erfahre und etwas tue, was für andere von Bedeutung ist, was auch meinen Gaben und dem, was ich gut kann, entspricht.
Sie schreiben den provokanten Satz, wir brauchen es, gebraucht ja. zu werden. Provokant sage ich deshalb, weil in der Psychoszene oder in der Esoterik-Szene gilt das ja schon als krank, wenn man sagt, ich brauche dich oder wir brauchen einander. Sie sagen, wir brauchen es, gebraucht zu werden.
Davon bin ich überzeugt.
Und es macht glücklich, jemanden glücklich zu machen.
Genau. Also deswegen hat Freundschaft mit sich nichts mit Egoismus zu tun. Wenn man nämlich dorthin kommt, also mehr in Tuchfühlung kommt mit sich, dann merken wir sind durch und durch auf Beziehung angelegt. Ich habe vorhin schon mal kurz den Satz zitiert von Martin Buber, alles wahre Leben ist Begegnung. Also es gibt im Menschen eine Sehnsucht, nicht nur um das eigene Ich zu kreisen. Das ist eine ziemlich einsame Angelegenheit auf Dauer und Sterben ist langweilig. In uns steckt die Sehnsucht, über uns hinauszugehen, ganz hin und weg zu sein. Also Liebende können davon ja ein Lied singen. Ich bin ganz hin und weg und darin bin ich ganz da, also in dieser Selbstvergessenheit. Und deswegen brauchen wir es eben, gebraucht zu werden. Oder es verstärkt das Glück, für andere da zu sein und sie glücklich zu machen.
Ein Buch mit vielen inspirierenden Impulsen zum Nachdenken, Freunde fürs Leben. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf den Punkt bringen, weshalb und wozu es wichtig ist, die Kunst zu üben, mit sich selbst befreundet zu sein. Melanie Wolfers schreibt am Schluss: Schließen wir Freundschaft mit uns selbst, dann befreien wir uns von dem irrsinnigen Selbstoptimierungsdruck, schöner, cooler, erfolgreicher, beliebter, wohlhabender oder sonst wie anders sein zu müssen. Dann können wir auf eigene Schwächen und Fehler stoßen, ohne dass wir uns deswegen niedermachen, uns klein und unansehnlich fühlen oder vor lauter Selbstmitleid zerfließen. Wir lassen Schritt für Schritt jene Bilder los, in die wir uns zu pressen versuchen, und lernen, mit uns selbst zurechtzukommen, genauso wie wir sind. Vertieft sich die Freundschaft mit uns selbst, dann hören wir auf, unsere Interessen und Stärken zu vernachlässigen und entwickeln ein Gespür für das, worauf es ankommt. Wir werden heimisch in unserem Leben und gestalten kraftvoll unsere Gegenwart. Anders gesagt, mit sich selbst befreundet zu sein, dass wir uns selbst etwas wert sind, bedeutet, dass wir uns selbst etwas wert sind und dass wir uns in dieser Haltung auf das Leben einlassen, im Vertrauen, dass es gut ist, uns einzubringen mit dem, was wir in uns spüren und wer wir sind. Und was würden Sie sagen, warum und wozu es wichtig ist, mit sich selbst befreundet zu sein?
Ja, ich bin selbst eine auf dem Weg hin zur Freundschaft mit sich selbst. Und mein Eindruck ist, und ich hoffe, das nehmen Sie auch aus diesem Abend mit, so den ein oder anderen Hinweis, was da hilfreich sein kann, es schenkt einen tragfähigen inneren Frieden und eine tiefe Freude, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und den Eindruck gewinne, ich bin mir selbst ein Stückchen ähnlicher geworden. Sich selbst ein Stückchen ähnlicher werden, heimisch werden im eigenen Leben, das sind für mich Bilder, die etwas ausdrücken, von dem in Freundschaft mit sich leben. Und ich finde ja das Gute an diesem ganzen Thema, man braucht nicht irgendwie was Besonderes machen, sondern man kann hier und jetzt anfangen, mit dieser Perspektive auf sich und den Tag und die konkrete Situation zu schauen, aus dieser Perspektive einer wohlwollenden, freundschaftlichen Haltung und sich zu fragen, wie würden jetzt ein guter Freund oder eine gute Freundin mit mir umgehen? Und ich selber bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen ein Licht, ein göttliches Licht innewohnt und dass es uns anvertraut ist, dass wir dieses Licht zum Leuchten bringen lassen. Und Freundschaft mit sich selbst heißt, es zum Leuchten bringen zu lassen und dann wird andere dazu zu ermutigen und dann wird es heller. Deswegen lohnt es sich.
Melanie Wolfers, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.
Danke Ihnen.